Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zurück bei unserem Podcast Lealitäten. Der Name Lealitäten, der setzt sich aus dem Wort Lea, der Landesaufnahmestelle für Geflüchtete, und dem Wort Realität bzw. Realitäten zusammen. Wir, das sind ehemalige Mitarbeitende der Lea Freiburg, und wir möchten mit diesem Podcast Einblicke in eine Welt geben, die für viele Menschen unsichtbar bleibt. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchten euch heute Folge 3 unseres Podcasts vorstellen. In Folge 0 haben wir euch eine Einführung in unseren Podcast gegeben und erklärt, warum wir über unsere Erfahrungen sprechen möchten. In Folge 1 haben wir euch die Pforte gezeigt, also den Ort, an dem Geflüchtete und Mitarbeitende das Gelände der Lea betreten oder verlassen und an dem viele der ersten Kontrollen stattfinden. In Folge 2 ging es um den Anmelderaum, also den Raum, in dem neu ankommende Menschen zum ersten Mal im Verwaltungssystem der Einrichtung aufgenommen werden. Unser Podcast folgt weiterhin dem Rundgang durch die Lea Freiburg, den wir euch bereits angekündigt haben. Wir orientieren uns dabei an den Stationen, die geflüchtete Menschen durchlaufen, wenn sie in der Einrichtung ankommen. In dieser Folge bewegen wir uns nun einen Schritt weiter. Nachdem die Anmeldung abgeschlossen ist, werden die neu ankommenden Personen normalerweise zu einer weiteren Station gebracht, dem Hygiene- und Reinigungszentrum. Dort erhalten die BewohnerInnen Dinge, die sie für den ersten Aufenthalt in der Einrichtung benötigen. Dazu gehören zum Beispiel Bettwäsche, Decken, Kissen und grundlegende Hygieneartikel wie Seife, Zahnbürsten und Handtücher. Für viele Menschen ist danach einer der ersten Momente nach ihrer Ankunft, an dem sie sich an einem Ort für eine unabsehbar längere Zeit niederlassen, sei es in einem Zimmer mit mehreren anderen Menschen oder in einem Wohncontainer der Lea mit der eigenen Familie. Das Hygiene- und Reinigungszentrum erfüllt noch eine weitere wichtige Funktion innerhalb der Lea. Hier wird auch ein Teil der sogenannten GNA-Arbeit organisiert. GNA, das steht für gemeinnützige Arbeit. Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, die einige BewohnerInnen innerhalb der Einrichtung übernehmen können. Sie reinigen Flure und Räume, halten das gesamte Gelände instand, bauen Betten auf, verteilen Materialien, waschen die Kleidung der BewohnerInnen, dolmetschen in der Flüchtlingsmedizin oder haben bisher beispielsweise die Alltagsbetreuung für Menschen mit Behinderung im Alltag der Lea übernommen. Man kann sagen, dass das Hygiene- und Reinigungszentrum in vielerlei Hinsicht das Herz der Lea ist. Von hier aus werden viele der grundlegenden Abläufe organisiert, die den Alltag auf dem Gelände überhaupt erst möglich machen. Der Container vom Hygiene- und Reinigungszentrum ist hier so etwas wie die Zentrale. Hier soll sichergestellt werden, dass die BewohnerInnen mit dem Nötigsten versorgt werden. Dazu gehören, wie schon erwähnt, Bettwäsche, Hygieneartikel, Kleidung, aber auch zum Beispiel Babynahrung. Viele der kleinen, aber absolut unverzichtbaren Dinge des täglichen und menschenwürdigen Lebens laufen über diesen Bereich. Wie viele andere Bereiche der Einrichtung ist auch das Hygiene- und Reinigungszentrum ein Ort, an dem praktische Abläufe, bürokratische Regeln und menschliche Begegnungen aufeinandertreffen. Für Außenstehende wirkt dieser Bereich vielleicht unscheinbar. Für die Menschen, die dort arbeiten oder die Materialien dort erhalten, ist er jedoch ein Teil eines Systems, das den Alltag innerhalb der Lea stark prägt. Auch in dieser Folge möchten wir euch wieder Einblicke aus unterschiedlichen Perspektiven geben. Wir führen ein Interview mit einem ehemaligen Bewohner und bieten euch somit eine Erzählung aus erster Hand. Außerdem sprechen wir über unsere eigenen Erfahrungen als Mitarbeitende, über die Organisation dieses Bereichs und über die Rolle, die er für die Bewohnerinnen der Lea spielt. Bevor wir beginnen, möchten wir noch einen kurzen Hinweis geben. Auch in dieser Folge sprechen wir über belastende Situationen, die mit Flucht, Armut und schwierigen Lebensbedingungen zusammenhängen können. Achtet deshalb beim Hören auf euch und entscheidet jederzeit selbst, ob ihr weiter zuhören möchtet.
Hallo und vielen Dank, dass Sie zugestimmt haben, uns dieses Interview zu geben. Sind Sie der Meinung, dass das Hygiene- und Reinigungszentrum des Camps seine Aufgaben gut erfüllt? Sind Sie mit dem Sauberkeitszustand des Camps zufrieden?
Wenn man mein Gebäude betrat, sah alles begeisternd aus. Die Sauberkeit im Camp war wirklich top, sowohl drinnen als auch draußen. Das lag daran, dass wir, die Reinigungskräfte und Freiwilligen, alles 2 bis 3 Mal am Tag gewischt haben. Aber ehrlich gesagt, es gab Leute unter uns, die sich wie Abschaum verhalten haben und den Ort absichtlich verschmutzten. Das war eine Schande.
Waren Sie während Ihrer Ankunft und Ihres Aufenthalts im Camp mit den Dienstleistungen des Hygiene- und Reinigungszentrums zufrieden, zum Beispiel beim Erhalt sauberer Bettwäsche oder bei der Nutzung der Wäscherei? Falls Sie Erfahrungen in diesem Zusammenhang teilen möchten, schildern Sie diese bitte.
Was die Ausstattung angeht, waren die Decken und Bezüge wirklich sauber und wurden alle 4 Monate gewechselt. Das war ein guter Service. Aber in der Wäscherei war es eine Katastrophe. Die Leute dort arbeiteten kaum, trugen aber ihre Stunden ein, während unsere Kleidung oft eine Woche lang ungewaschen liegen blieb.
Haben Sie während Ihres Aufenthalts im Hygiene- und Reinigungszentrum gearbeitet? Wenn ja, in welchem Bereich? Wie bewerten Sie die Organisation der Arbeit durch das Camp-Personal? Waren Sie damit zufrieden? Falls Sie Erfahrungen dazu haben, berichten Sie bitte darüber.
Ich selbst habe im 3. Gebäude gearbeitet und dort die Flure gereinigt. Mein Dienst war in 2 Schichten aufgeteilt, von 8 bis 12 Uhr morgens und dann wieder am späten Nachmittag oder Abend. Die Arbeit an sich war gut organisiert und wir haben es geschafft, die Flure immer sauber zu halten.
Haben Sie für Ihre Tätigkeiten im Camp bzw. für gemeinnützige Arbeiten eine Vergütung erhalten? Wenn ja, wie beurteilen Sie diese? Waren Sie mit der Höhe und der Art der Bezahlung zufrieden? Falls Sie Erfahrungen dazu haben, schildern Sie diese bitte.
Für diese ganze Arbeit habe ich monatlich nur 80 Euro bekommen. Dieser Betrag hat hinten und vorne nicht gereicht, denn das Essen im Camp konnte man kaum essen. Also mussten wir unsere gesamten 80 Euro draußen für Lebensmittel ausgeben. Wir haben manchmal auch freiwillige Arbeit außerhalb des Camps gemacht, aber dafür gab es gar kein Geld, nur Fotos zur Dokumentation.
Wenn Sie Leiter oder Leiterin des Hygiene- und Reinigungszentrums wären, welche Veränderungen würden Sie vornehmen, um die Bedingungen für die BewohnerInnen zu verbessern, sowohl im Hinblick auf Dienstleistungen als auch auf die Zusammenarbeit bei gemeinnützigen Tätigkeiten?
Wenn ich das Sagen hätte, würde ich als erstes die Reinigungsmittel austauschen, weil die alte Ausrüstung einfach nicht gut genug war. Ich würde die Bezahlung erhöhen, damit die Leute wieder mit Herz arbeiten und motiviert sind. Und ich würde verbieten, dass Arbeiter schwere Aufgaben wie das Schleppen von Betten aus dem 4. Stock für so wenig Geld erledigen müssen.
Falls Sie weitere Anmerkungen oder besondere Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Reinigungszentrum haben, die in den Fragen nicht angesprochen wurden, teilen Sie diese bitte mit uns.
Es gab Momente, da mussten wir Toiletten putzen. Und das für einen Hungerlohn von umgerechnet 80 Cent pro Stunde. Das war wirklich hart. Ich erinnere mich noch gut an die Kälte und den Schnee, während wir diese schweren Betten schleppten. Das war keine einfache Arbeit. Wenn ich heute zurückblicke, würde ich diesen Job nicht noch einmal machen, denn die körperliche und seelische Belastung war viel größer als das bisschen Geld, das wir bekommen haben.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Interview mit uns zu führen.
Und jetzt hören wir gemeinsam das Lied Lage von Aziza Brahim. Zuvor eine kurze Information über Brahim und ihr Leben. Aziza Brahim wird in einem sahrauischen Flüchtlingslager im Südwesten Algeriens geboren und wächst dort auf, Jahre nach dem Beginn des Westsahara-Konflikts. Wie viele andere Sahrauis muss auch ihre Familie fliehen. Ihre Mutter verlässt ihre Heimat wegen der Besetzung der Westsahara. Und obwohl dieser Konflikt seit über 50 Jahren andauert, wird er in vielen westlichen Medien kaum sichtbar. Lage, das bedeutet Flüchtling. In diesem Lied erzählt Aziza Brahim nicht nur eine Geschichte, sie beschreibt ein Lebensgefühl. Es geht darum, wie es ist, von Anfang im Exil zu leben und darum, dass dieses Gefühl nicht einfach verschwindet. Egal wo sie hingeht, egal wo sie lebt, dieses Gefühl, ein Flüchtling zu sein, bleibt. Thank you.
Um euch einen Eindruck davon zu geben, wie dieser Bereich der Lea tatsächlich aussieht und funktioniert, möchten wir euch nun mitnehmen in einen ganz gewöhnlichen Arbeitstag im Hygiene- und Reinigungszentrum. Es ist ein Sommertag und die Teamübergabe findet in Eile statt. Es gibt viel zu tun. Heute werden 2 Busse kommen und ca. 50 Menschen umverteilen. Außerdem findet ein Kurs der Polizei über das deutsche Grundgesetz statt und die frische Bettwäsche ist aus, denn in den letzten Tagen gab es keine neue Lieferung. Ich habe noch Zeit, mir einen Kaffee zu holen. Ich schnappe mir ein Funkgerät und überquere das Gelände. Vor der Kantine sehe ich eine Schlange von Menschen, die frühstücken wollen. Ich erkenne 2 Männer wieder, die auf einer Bank neben dem Sportplatz sitzen und grüßen. Eine Familie verlässt gerade in Eile ihren Wohncontainer. Es ist noch nicht sehr warm, aber ich kann schon ahnen, dass auf mich heute noch einer dieser brütend heißen Tage im aufgeheizten Hygiene- und Reinigungszentrum wartet. Am Ende des Geländes stehen 2 unscheinbare kleine Container nebeneinander. Einer schwarz und einer weiß, beide miteinander verbunden. Ich gehe in den rechten, das Hygiene- und Reinigungszentrum. Hier steht alles voller Lastenregale. Ein Lager verschiedenster Dinge, die man für den Alltag benötigt. 2 Waschbecken links und rechts, Ein Schultisch hinter einer Art Pult mit Computer. Der Raum ist durch Regale, die wie Theken funktionieren, in zwei Bereiche aufgeteilt. Vor diesen Theken stehen die Menschen, die etwas brauchen. Dahinter die Mitarbeiterinnen. Auf der einen Seite sitzt meist eine EHC-Mitarbeiterin am Computer zwischen Ordnern und Formularen, oft auch am Handy, während GNA-Mitarbeiter Hygieneartikel verteilen. Zwischen diesen beiden Bereichen verläuft eine klare Trennung. Vorne die Wartenden, hinten die Verwaltung. Ich öffne die weiß-rote Kette, die den Bereich mit Tisch und Regalen vom Eingang abgrenzt, und treffe auf meinen Arbeitskollegen. Wir teilen uns auf. Bereits sind GNA-Mitarbeiter eingetroffen und ich begleite sie zu den jeweiligen Aufgabenbereichen. Zuerst geht es zurück zum Hauptgebäude, um die Waschküche aufzuschließen. Niemand hat mich in den Bereich Wäscherei eingearbeitet. So ging es wohl den Kollegen vor mir auch, denn die zwei GNA-Mitarbeiter, die heute die Waschmaschinen bedienen sollen, sind ebenfalls nicht eingearbeitet. Die Maschinen müssen regelmäßig gereinigt werden, aber die Siebe der Trockner sind verstopft und eine glibbrige Flüssigkeit liegt in den Waschmittelschubladen der Waschmaschinen. Ein sehr erfahrener Kollege ist zufällig im selben Kellergeschoss und bemerkt außerdem, dass das Waschmittel, das momentan offen ist und ausschließlich verwendet wird, auf gar keinen Fall für Kleidung gedacht ist, sondern nur für Mops und Wischlappen. Es ist stark ätzend, wenn es auf die Haut trifft. Zusammen mit den GNA-Mitarbeitern holen wir ein neues Waschmittel. Dabei stellt sich heraus, dass es ein spezielles Waschmittel für die Kleidung von Menschen mit Scabies gibt. Die zwei GNA-Mitarbeiter haben noch nie etwas davon gehört. Das ist ein altbekanntes Problem mit vielen der Putzmittel. Sie kommen in großen Kanistern an, haben unterschiedlichste Inhalte und Anwendungen und müssen je nach Gebrauch unterschiedlich miteinander gemischt werden. Falsche Mischverhältnisse können ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen für die Arbeiter haben. Trotzdem gab es, soweit ich weiß, keine Hygieneschulung und keine Arbeitseinweisung, weder für uns noch für die GNA-Mitarbeiter. Sie benutzen häufig, ebenso wie die Alltagsbetreuung, keine Handschuhe. Dabei geht es um Aufgaben wie das Leeren von Mülleimern, das Putzen der Gänge oder den Umgang mit stark reizenden Waschmitteln. Als ich zurück ins Hygiene- und Reinigungszentrum komme, ist es bereits deutlich heißer geworden. Die improvisierte Klimaanlage läuft zwar, aber die Türen stehen ja offen und der Container ist zudem schwarz. Diese Woche haben wir mehrfach Temperaturen über 26 Grad gemessen. Zurück hinter der Absperrkette gibt mein Kollege gerade Damenbinden aus. Eine Frau steht sichtbar angespannt und unwohl im Eingang und versucht ihm hastig über eine Übersetzungs-App auf ihrem Telefon klarzumachen, was sie braucht. Es gibt jedoch eine neue Regelung. Damenbinden sollen aus der Verpackung genommen und nur noch in begrenzter Stückzahl ausgegeben werden. Die Begründung lautet, dass bei der Ankunft bereits eine Packung, also 10 Stück, ausgegeben werden. Das müsse reichen, bis die Personen Taschengeld bekommen und sich selbst Periodenprodukte kaufen können. Die Realität sieht allerdings anders aus. Eine Periode wartet nicht auf Auszahlungstage. Und sie lässt sich auch nicht auf eine bestimmte Stärke oder Dauer reduzieren. Genauso wie die GNA-Mitarbeiter in der Wäscherei mag mein Kollege keine Handschuhe nutzen. Um der Situation zu entgehen, vor anderen Menschen von einem Mann Binden mit bloßen Händen überreicht zu bekommen, greifen viele zu Toilettenpapier oder alten Kleidungsstücken. Damit setzen sie sich absolut vermeidbaren und gefährlichen hygienischen Risiken aus. Ich verlasse den Container so schnell wie möglich und beginne mit meiner Pause. Ich brauche frische Luft und etwas zu essen. Nach meiner Pause müssen wir uns um die rund 50 neuen BewohnerInnen kümmern, die gerade mit den zwei Bussen angekommen sind. Da es in den letzten Tagen keine neue Lieferung gab, ist der Container mit frischer Bettwäsche für neue BewohnerInnen inzwischen vollständig leer. Wir bekommen den Auftrag, aus den Wagen mit benutzter Bettwäsche noch Stücke herauszusuchen, die sauber aussehen. Leider können meine Augen schlecht beurteilen, welche Bettwäsche keine übertragbaren Krankheiten beinhaltet. Die Anfrage eines Mannes mit starken Rückenproblemen nach einer zweiten Matratze wird nun endlich bewilligt, nachdem er eine Bescheinigung der Flüchtlingsmedizin vorgelegt hat. Die Matratzen sind, um es bildlich zu sagen, ein Hauch von nichts. Wenn man darauf liegt, spürt man jede einzelne Strebe des Lattenrosts. Dass der Mann nun endlich schlafen kann, bezweifle ich. Wir sammeln die etwa 50 schmutzigen Bettwäschesets so schnell wie möglich und lassen sie für die Verteilung bereitstehen. Für den Moment, wenn die neuen BewohnerInnen kommen und jeder seine bzw. ihre Bettwäsche abholt. Bevor ich zur Teamübergabe gehe, gibt es noch eine weitere Aufgabe. Schnell müssen noch leer gewordene Container im Quarantänebereich geputzt werden. Wir arbeiten gemeinsam mit den GNA-Mitarbeitern daran. Menschen mit hochansteckenden Krankheiten bewohnen diese grauen Zimmer mit Bett. Es gibt weder Bücher hier noch WLAN, eine absolute Isolierung. Das Essen wird gebracht, sodass sie das Zimmer nur für die Toiletten und die Dusche im abgezäunten Bereich verlassen. Jedes Mal, wenn ich diese Container sehe, frage ich mich, wie es den weggesperrten Menschen dort drin gehen muss. In der Hitze, ohne Ablenkung und meistens auch ohne Angabe der Dauer ihrer Isolation. Die Aufgabe der Reinigung sollte im Fall von Scabies, Tuberkulose, Diphtherie etc. ausschließlich von hygienisch oder medizinisch geschultem Personal übernommen werden und nicht von der Alltagsbetreuung und GNA-Mitarbeitern. Schutzmaßnahmen werden manchmal gar nicht oder oft falsch angewendet. Naja, wenn so viele Menschen auf einmal kommen und es noch so viele andere Aufgaben zu erledigen gibt, bleibt keine Zeit, um zu diskutieren und all dies zu besprechen. Wenn man den Bewohnern keinen weiteren Schaden zufügen würde, würde man einfach die dringlichsten Aufgaben erledigen und die Kritikpunkte auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Jetzt ist es kurz vor Schichtende. Wir haben gemeinsam mit den GNA-Mitarbeitern auch die Container im Quarantänebereich gereinigt. Sie benötigen vor Schichtende die Bescheinigung, mit denen sie ihre 80 Cent pro Stunde abholen können. Wir füllen sie aus und die Schicht ist zu Ende. Morgen beginnt hier alles wieder von vorne. Wie ein Kreislauf an Problemen, dem hier niemand so wirklich entkommen kann.
En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Sans aucune idée du moment où ils pourraient retrouver leurs existences habituelles. 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier. My dreams, where to hold a heart open. d'espoir, tant d'espoir.
Das war das Lied Nesso von Lucia Traoré. Sie ist eine malische Sängerin und Songwriterin, die in Bamako geboren wurde. Sie hat ein besonderes Video zum Titelsong ihres Albums Nesso produziert, was in ihrer Muttersprache Bambara zu Hause bedeutet. Sie widmet dieses Lied den malischen Flüchtlingen, die durch den Konflikt im Norden Malis im Jahr 2012 vertrieben wurden, sowie allen Vertriebenen weltweit. Nun hören wir gemeinsam den zweiten Bericht unseres Mitarbeiters an.
Im Bereich des Hygiene- und Reinigungszentrums gibt es viele Probleme, Kritik sowie Verbesserungspunkte. Manche von diesen wurden in dem vorherigen Bericht erwähnt. In diesem Bericht möchte ich zuerst davon erzählen, wie manche der Abläufe in dem Hygiene- und Reinigungszentrum gegen Menschenwürde wirken. Hier geht es um den beschränkten Zugang zu grundlegenden Hygieneartikeln in der Lea. Eigentlich sollten alle Menschen uneingeschränkten Zugang dazu haben. Weil diese doch zur Grundversorgung als Bestandteil eines menschenwürdigen Existenzminimums zählen. Wahrscheinlich steht geflüchteten Menschen in Leas diese grundlegende Versorgung sogar zu. In der Realität gelten die Rechte der Menschen aber nicht. Zwar bekommt jede Person, die neu ankommt, eine Grundausstattung mit Duschgel, Shampoo, Rasierer oder Menstruationsprodukten. Aber sobald diese aufgebraucht sind, müssen die Menschen durch die kleine Tür in den Container des Hygiene- und Reinigungszentrums kommen und darum bitten. Also sind sie immer wieder dazu gezwungen, als BittstellerInnen nach etwas zu fragen, was ihnen eigentlich zusteht. Zum Beispiel müssen Eltern nach Windeln, Feuchttüchern und Babynahrung fragen. Es wird in extra für jedes Kind angelegten Tabellen angekreuzt, wer wann und wie viel abgeholt hat. Egal bei welchem Wetter, auch wenn die Eltern krank sind oder für maximal 3 Tage nicht in der Lea sein wollen. Sie müssen dann unterschreiben, dass sie die ausgegebenen Artikel erhalten haben. Es ist genau auf Stückzahl reguliert und vorgegeben, wie viel ausgegeben werden darf. Aber was, wenn 5 Windeln am Tag nicht ausreichen? Reichen 5 Windeln, wenn das Baby zum Beispiel Durchfall oder Wundsein hat? Täglich beklagen BewohnerInnen diese totale Abhängigkeit und ständige Kontrolle. In Verknüpfung mit dem allgemein grausamen Lageralltag führen Situationen wie diese oft zu Stress, Konflikten und Frustration. Viele BewohnerInnen berichten auch von Machtmissbrauch der MitarbeiterInnen. So gibt es immer wieder Beschwerden über ungleiche Behandlung aufgrund von Herkunft oder Kommunikationsproblemen. Ein anderer wichtiger Kritikpunkt ist das GNA-System. Für die Zuhörerinnen, die sich gerade jetzt uns anschließen, GNA steht für gemeinnützige Arbeit und wird im Camp-Alltag sowohl zu den Aufgaben als auch zu den Menschen, die diese Aufgaben erledigen, gesagt. Zum Beispiel per Funk. Wir brauchen 3 GNA, um die Mehrzweckhalle zu reinigen. Bevor ich aber von meinen Erfahrungen bezüglich der GNA selbst erzähle, um die Arbeit zu schildern, die Geflüchtete gemeinnützig leisten, lohnt es, sich ein genaueres Bild von den Lebensumständen in der Lea zu machen. Die Gebäude der alten Polizeiakademie sind alt und heruntergekommen. Auch die Container sind teilweise in unzumutbaren Zuständen. Alles ist sehr beengt, es gibt keine Privatsphäre, die Zimmer werden mit bis zu 8 Personen geteilt. Die Sanitäranlagen sind meist kaputt oder verschmutzt. Abschiebungen, Gewalt von Security-Mitarbeitern, Polizeieinsätze und Durchsuchungen sind Teil des Alltags. Es gibt keine Möglichkeit, das letzte wenige an wichtigen persönlichen Besitz wie Dokumente, Handy, Andenken oder Kleidung vor Diebstahl zu schützen. Menschen leben zu Hunderten eng aufeinander, zusammen mit psychisch schwer erkrankten, mit schwer traumatisierten anderen Menschen unterschiedlichster Herkunft und Sprache. Es ist kein Ort, um die Traumata der Flucht aufzuarbeiten. Im Gegenteil, die meisten erleben ihren entzwungenen Aufenthalt in der Lea als retraumatisierend und dauerhaft absolute Extrem- und Stresssituationen. Die Auswirkungen sind weitreichend und zermürben die Menschen mental, was immer wieder zu Suizidversuchen führt. Das war kurz zur Erinnerung. In so einem Kontext reden wir von der gemeinnützigen Arbeit. Aber um was für Arbeiten handelt es sich nun konkret, die die Geflüchteten übernehmen? Es gibt Personen, die die persönliche Assistenz für Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Einschränkungen übernehmen. Weiterhin gibt es Putzkräfte, die Müll sammeln, Flure wischen, Waschmaschinen bedienen und instand halten und die Mülleimer auf dem Gelände leeren. Dolmetscher, Personen mit besonders umfangreichen Sprachkenntnissen übersetzen bei den einrichtungseigenen Arzt oder der Sozialbetreuung. Es gibt BewohnerInnen, die das Café betreiben und die Wäsche sortieren, verteilen und entgegennehmen. Die GNA-Arbeit wirft viele grundlegende Fragen auf. Vor allem geht es um die ungerechte Verteilung, die Unzumutbarkeit der Arbeitsbedingungen und die fragwürdige Aufwandsentschädigung. Leider ist die GNA-Arbeit trotz der unwürdigen Bezahlung für den Alltag der Lea zentral. Das Thema GNA ist ein Instrument, um BewohnerInnen im Camp zu kontrollieren, zu beschäftigen und ruhig zu halten. Kommen Menschen neu im Camp an, werden sie über die Möglichkeit, in Anführungsstrichen zu arbeiten, informiert. Es wird den Menschen versprochen, dass sie bei ihrer Abreise ein Zertifikat für gute Arbeit erhalten werden. Manche sagen sogar, dass dies sich positiv auf ihre Chancen auf Bleiberecht auswirken könnte. Falls Mitarbeiterinnen von European Homecare Ihnen davon nichts erzählen, bekommen die meisten BewohnerInnen diese oder andere Falschinformationen von anderen BewohnerInnen. Auf jeden Fall entscheiden sich viele Menschen dafür, sich für einen GNA-Job zu melden. Die Dienste sind in einem Arbeitsplan aufgeteilt. Sobald eine Person in eine andere Einrichtung umverteilt oder abgeschoben wird, rutscht eine andere Person nach. Um die Unzumutbarkeit der Arbeitsbedingungen und die Aufwandsentschädigung besser zu verstehen, werfen wir einen schnellen Blick in die Geschichte der Lea. In Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften ist es seit Juni 2016 nach dem Beschluss der damaligen Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles erlaubt, Geflüchtete mit Arbeiten zu beauftragen. Wie aus der Bezeichnung hervorgeht, werden diese aber nicht als Lohnarbeit anerkannt. Daher wird den ArbeiterInnen nur eine Aufwandsentschädigung von 80 Cent pro Stunde ausgezahlt. Die Argumentation hinter der geringen Entlohnung für die gemeinnützige Arbeit bei den geflüchteten Menschen lautet, da die Asylantragsteller Sozialleistungen erhalten, sollen im Fall, dass sie gemeinnützige Aufgaben übernehmen, keine weiteren Ausgaben für den Staat anfallen. Das stimmt. Nur sind all diese Aufgaben unverzichtbar, um die Anlage in Betrieb zu halten. Es handelt sich hierbei zum Teil um Aufgaben wie zum Beispiel das Dolmetschen, die hohe Qualifizierung erfordern. Die Geflüchteten sollten wertschätzend behandelt werden und ein der Inflation und den neuen Gesetzesregelungen angepasstes Gehalt sind dabei unverzichtbar. Laut einer Petition von BewohnerInnen sind 1,50 Euro bis 2 Euro die Stunde gefordert, eine weiterhin sehr geringe Summe, beachtet man, dass der Mindestlohn aktuell bei 13,90 Euro liegt. Im Vergleich dazu erhalten Menschen, die Arbeitslosengeld II empfangen, momentan für ihre gemeinnützige Arbeit zwischen 1 und 2 Euro. Laut der Definition der Bundesagentur für Arbeit soll dies eine, Zitat, Hilfestellung auf dem Rückweg ins Berufsleben für Empfängerinnen und Empfänger darstellen. Die Quelle findet ihr auf der Seite von RDL. Ein weiterer Vergleich kann zur Entlohnung von Gefangenen gezogen werden. Laut der neuen Gesetzgebung des Bundesverfassungsgerichts ist der bisher festgelegte Betrag von 1,37 Euro bis 2,30 Euro pro Stunde für die Arbeit von Gefangenen rechtswidrig. Die Begründung ist, Zitat, ein Gefangener muss das Gefühl haben, dass seine Arbeit wertgeschätzt wird und Anerkennung findet, gerade mit Blick auf eine spätere Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Zitat Ende. Auch diese Quelle findet ihr auf der Seite von RDL. Daraus ergibt sich die Frage, warum gilt die vom Bundesverfassungsgericht genannte Begründung, nämlich dass ein Gefangener das Gefühl haben muss, dass seine Arbeit wertgeschätzt wird und Anerkennung findet, gerade mit Blick auf eine spätere Wiedereingliederung in die Gesellschaft, für die geflüchteten Menschen in der Lea nicht.
Und nun beenden wir die heutige Folge mit dem Lied Clandestino von Manu Chao. Manu Chao ist ein französisch-spanischer Musiker, der für seinen politisch engagierten Stil bekannt ist. In Clandestino geht es um das Leben von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus, um Grenzen, Ausgrenzung und globale Ungerechtigkeit. Der Song erzählt aus der Perspektive von Migrantinnen und Migranten, die in einer Welt leben, in der sie oft unsichtbar gemacht werden. Mit diesem Lied schließen wir die heutige Folge und lassen die Stimmen derjenigen nachklingen, die sonst oft nicht gehört werden.
Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice en el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Fil-1967